ARD.
Nach dem Börsencrash müssen sich Kleinanleger Sorgen machen?
Der neue Thermomix ist da, warum er so ein Statussymbol ist.
Kaputte Aufzüge, wie sie in Leipzig Menschen mit Behinderungen die Lebensfreude nehmen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen zusammen. Magdalena Bienert und Uli Spinrad sind wieder hier. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Hallihallo. Ja, wir haben Dienstag, den 8. April. Für viele war gestern wahrscheinlich einfach nur Wochenanfang. Nicht so schön, aber muss ja. Aber für andere war es der Panic Monday, um es mal im Börsensprech zu sagen.
Ich schaue darauf mit schlechten Gefühlen insgesamt. Also es sieht nicht so gut aus.
Wir haben Gott sei Dank vorher schon noch mit gutem Gewinn abgestoßen.
Ich glaube, sowas ist immer langfristig und dann muss man das ausstehen. Also ich glaube, bei ETFs, da denkt man eher in Jahrzehnten und dann ist es einem relativ egal.
Ja, seit Tagen rauschen die Börsen schon ab. Das ist schlecht für alle, die in Aktien oder auch ETFs investiert haben. Da muss man ja auch kein Investment-Crack für sein. Mit ETFs sparen ja inzwischen wirklich viele Leute für ihre Zukunft oder zum Beispiel auch für die ihrer Kinder. Das geht ja auch mit ganz, ganz kleinen Summen im Monat. Ja. Wir klären jetzt mal, ob ihr auch panisch werden müsst oder nicht und wie es ist, wenn ihr euer Geld irgendwo angelegt habt.
Ja, der deutsche Aktienindex, also der DAX, ist ja gestern wirklich heftig gefallen, anfangs um 10%. Immerhin hat er sich bis Börsenschluss etwas gefangen. In solchem Tempo sind die Kurse zuletzt zu Beginn der Corona-Pandemie abgerutscht. Wir gucken mal drauf, was ist da überhaupt passiert. Also das Börsentief ist ja eine Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle letzte Woche.
Ja, vergangene Woche hatte er teils hohe Zölle auf ausländische Waren verhängt und China, auch eine wichtige Wirtschaftsmacht, hat daraufhin auch hohe Zölle auf US-Produkte angekündigt und so Zölle sind natürlich immer schlecht für den Handel zwischen Staaten. Die großen Anleger, die ziehen ihr Geld deshalb aus Aktien ab und stecken es dann lieber in, ja, zum Beispiel als sicher geltende Staatsanleihen oder auch in Gold.
Fachleute sagen, also da kann man durchaus von einem Crash sprechen. Das fällt gerade besonders auf, weil es bis vor ein paar Wochen an den Börsen und beim Bitcoin eigentlich richtig gut lief und ein Rekord den nächsten gejagt hatte. Investoren, also Leute, die richtig viel Geld anlegen, haben die Sorge, dass die Welt in einen immer größer werdenden Handelskonflikt schlittert und darunter dann auch die Wirtschaftsleistung leidet.
Ja, es ist schon ein bisschen paradox, ne? Also einerseits ist die aktuelle US-Regierung so unternehmerfreundlich wie noch nie eine andere Regierung zuvor. Auf der anderen Seite scheint Trump aber nicht so richtig zu interessieren, dass die ganz großen Konzerne gerade so richtig an Wert verlieren.
Es sind aber nicht nur die großen Investmentfirmen, die gerade Geld verlieren. In Deutschland sind auch wirklich Millionen Kleinsparer betroffen, also Leute, die nur ein paar Aktien gekauft haben oder die eben so einen Sparplan laufen haben, also sogenannte ETFs. Die setzen zum Beispiel dabei auf diesen Weltaktienindex, das ist der MSCI World. Der gilt so als Basisinvestment für viele Privatanleger. Da sind nämlich über 1500 Unternehmer drin oder Unternehmen aus zig Industrieländern gebündelt sozusagen.
Ja, und der MSCI World, der hat seit Mitte Februar fast 20% verloren, weil mehr als 70% des Fonds aus Anteilen an US-Unternehmen besteht. Darunter zum Beispiel auch so Riesenkonzerne wie Apple, Microsoft oder auch Tesla.
So, die Frage ist, was tue ich jetzt? Wir dürfen und können natürlich hier keine Tipps geben, aber Verbraucherschützer sagen, wer Geld für seine Altersvorsorge in einen ETF-Sparplan investiert hat, der soll auf jeden Fall Ruhe bewahren. Es geht immer darum, auch einen Anlagehorizont von mindestens 10 bis 20 Jahren im Blick zu haben.
Genau, und am Aktienmarkt ist es ja auch normal, dass die Kurse schwanken und es Gewinne und Verluste gibt. Investitionen in Aktien bedeuten immer auch Risiko. Ja. Aber in der Vergangenheit war es so, dass sich die Aktienkurse von Tiefständen auch immer wieder erholt haben. Man muss aber auch dazu sagen, das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft.
Wer jetzt gestern wirklich einen Schock bekommen hat und verkaufen wollte, der hatte ohnehin Schwierigkeiten. Also mitten in diesen ganzen Börsenturbulenzen haben nämlich mehrere Online-Broker, wie das von vielen genutzte Trade Republic, auch mit technischen Schwierigkeiten gekämpft. Also die App war bei vielen Usern gar nicht voll funktionsfähig.
Wie es jetzt an den Börsen weitergeht, das hängt auch stark davon ab, wie sich der internationale Zollstreit weiterentwickelt. Viele hoffen ja darauf, dass es Verhandlungen mit den USA gibt und dann am Ende Deals dabei rauskommen. Trump mag ja Deals. Die EU hat vorgeschlagen, dass man ja gegenseitig zumindest auf die Zölle auf Industriegüter verzichten könnte. Aber das will Trump nicht, hat er schon gesagt gerade. Es reicht ihm nicht. Und damit ist es jetzt auch wahrscheinlicher, dass die EU Gegenmaßnahmen, also sogenannte Vergeltungszölle, umsetzt, und zwar in der kommenden Woche.
So, und ich glaube, bei einigen unseren Hörerinnen und Hörern hat das nächste Thema unter Umständen auch Panik ausgelöst, aber eher in der Küche.
Das Geld ist natürlich eine Menge. 1.600 Euro oder was ich dafür bezahlt habe, das schüttelt man nicht mal eben aus dem Ärmel. Da habe ich aber irgendwann gedacht, kaufst du dir den? Hab explizit gefragt, ob in diesem Jahr eventuell ein neuer rauskommt. Man hat es verneint. Man fühlt sich so ein bisschen hintergangen, so ein bisschen veräppelt, ja.
Ja, man hört schon im Hintergrund den Thermomix
es
laufen.
Es rührt.
Ja, genau, das war Manuela Fennemann aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen und die fühlt sich, hat sie gerade gesagt, veräppelt von der Firma Vorwerk. Das Unternehmen kommt ja aus Wuppertal und hatte im Februar überraschend die nächste Generation des Thermomix angekündigt, nämlich den Thermomix TM7. Mhm. So, jetzt ist Verkaufsstart und bei Social Media spielen alle verrückt. Wir gucken uns mal an, was hinter dieser Marketingstrategie steckt und warum diese Küchenmaschine so unglaublich gehypt wird.
Das ist ja so der Porsche unter den Küchenmaschinen, ja, aber was ist dran? Also am 14.02. wurde eben angekündigt, dass es einen neuen geben wird und alle waren relativ sauer, weil sie sich gerade für über 1.500 Euro vielleicht noch das Vorgängermodell, den TM6, geholt hatten. Und Vorwerk sagt, allen Kundinnen und Kunden von TM6 wurde kurz vor der Ankündigung des neuen Modells wohl angeboten, auf den TM7 umzusteigen. Aber wir haben es ja gerade gehört, für einige, vor allem für Kundinnen, muss man sagen, kam dieses Angebot dann doch zu spät.
Ja, 2019 gab es schon mal Ärger. Da hatte Vorwerk auch schon mal von heute auf morgen ein neues Modell rausgebracht und damit dann viele Kunden verärgert. Das wollte man eigentlich jetzt besser machen, aber so einen richtigen Zeitpunkt für die Ankündigung, den gibt es auch einfach nicht, sagen Marketing-Experten, weil wenn man ein Nachfolgemodell schon weit im Voraus ankündigt, dann nimmt natürlich auch über längere Zeit der Kauf des alten Modells ab, weil die Leute dann lieber doch warten und dann eher das neue kaufen.
Ja, da haben sie natürlich dann nicht so Lust drauf. Und also eine Ankündigung mit nur 6 Wochen Vorlaufzeit bis zum Verkaufsstart ist auf jeden Fall knapp und die Wartelisten sind jetzt wohl auch ellenlang. Warum wird dieses Teil überhaupt so abgefeiert? Es gibt ja auch wirklich zig andere Küchenmaschinen von anderen Herstellern, sei es Lidl, eine günstige Variante, oder von Bosch, WMF, Krupps. Ich selbst habe mir auch mal eine eher günstigere Variante zugelegt und die steht aber ehrlich gesagt, die steht richtig viel rum. Ich dachte irgendwie, es würde mir Spaß machen. Ich wäre eine Person, die Küchenmaschinen benutzt. Ich bin es nicht.
Nee, ich kann da nichts mit anfangen. Ich koche lieber. Aber der Thermomix
ist... Ich koche lieber.
Also
die
richtig.
Kocht auch, Uli.
Aber, ja, anderes Thema, das stimmt. Das ist diskussionswürdig. Aber beim Thermomix ist es natürlich so, das ist, war und ist immer schon gewesen ein Statussymbol. Der Markenexperte Arndt Schische hält den Hype auch für begründet. Er sagt, die Menschen kaufen am Ende des Tages eine Leistung und wenn die Leistung nicht das erbringen würde, wovon viele Menschen profitieren, dann würde es den Hype niemals geben. Und davon kann man dann eben auch etwas erwarten, weil wir haben es gesagt, der Thermomix ist richtig teuer.
Also würde der jetzt zum Beispiel nur 250 Euro kosten, ne? dann wäre er wirklich nicht so wertvoll und würde auch nicht als so bereichernd angesehen werden. Und ich glaube, so vom Gefühl her, es gibt auch nur zwei Lager. Also die, die drauf schwören, und Leute wie mich oder uns, da springt der Funke einfach nicht so über. Also klar, es ist cool, du hast nicht 4 Töpfe auf dem Herd stehen, sondern ein Ding, das macht alles. Also ich esse für mein Leben gern Risotto und dafür liebe ich das Teil tatsächlich, weil dieses ewige Rühren am Risotto-Topf, das nervt mich ein bisschen. Und wenn das jemand für mich macht, dann das feiere ich ein bisschen ab. So.
Jemand oder eine Maschine. Manche Gegner solcher Maschinen, die argumentieren, dass dadurch die Kreativität nachlässt. Da sind ja schon Rezepte einprogrammiert über WLAN und man kann dann stumpf alles nach und nach einfach in den Topf werfen und dann setzt man sich vielleicht auch ein bisschen weniger mit Lebensmitteln auseinander. Man wird weniger experimentierfreudig, sagen die Kritiker. Auch die Achtsamkeit verfliegt vielleicht, klar, du machst dann vielleicht ganz andere Sachen nebenbei, während dein Risotto gerührt wird, aber vielleicht ist ja auch genau das, was die Leute dann wollen, nebenbei noch was anderes machen.
Aber ich glaube auch, wir kommen wahrscheinlich nicht auf einen Nenner, weil Thermomix-Fans, die lassen, glaube ich, nichts auf ihr Schätzchen kommen. Ja, und die klassischen Köchinnen und Köche, die schwören einfach auf Handarbeit.
Unsere Kurznachrichten.
Mehr als 1500 Menschen sind im vergangenen Jahr weltweit hingerichtet worden. Diese Zahl hat Amnesty International jetzt veröffentlicht. Das sind so viele Hinrichtungen wie zuletzt vor 10 Jahren. 2024 waren es rund 300 weniger. Viele Fälle werden nicht dokumentiert, sagt die Menschenrechtsorganisation. Die meisten Hinrichtungen gab es in China, im Iran, in Saudi-Arabien, im Irak und im Jemen.
Die Polizei hat an der Grenze zu den Niederlanden einen vermutlich illegalen Tiertransport gestoppt. Das war in Bunde in Ostfriesland. Und in dem Laster waren Zebras, Affen, eine Antilope und noch ein paar andere Tiere. Und die Papiere waren nicht vollständig und deshalb ist auch unklar, wo sie herkamen und wo sie eigentlich hin sollten. Die Tiere wurden jetzt erstmal in eine Auffangstation gebracht.
Die Siedler von Catan, das kennt ihr wahrscheinlich, dieses Brettspiel, wo man mit Kärtchen baut und dann mit Ressourcen wie Schafen oder Lehm handeln muss. Das kann am besten ganz offiziell ein Mann aus Kanada. Er hat bei der offiziellen Catan-Weltmeisterschaft gewonnen. Die war am Wochenende in Stuttgart. Mhm. Da haben insgesamt 90 Menschen aus über 60 Ländern teilgenommen. Und der beste Deutsche ist immerhin auf Platz 49 gekommen.
Was es alles gibt.
Ich mag das Spiel nicht. Wir müssen über was anderes sprechen. Ich merke nämlich gerade, ich gehe ja seit ein paar Wochen auf Krücken, wie du weißt. Ich hatte ja einen Kreuzbandriss.
Oh ja.
Und ich merke, wie wichtig Aufzüge für mich geworden sind. Also wenn ich zum Arzt muss oder zum Physiotherapeuten, und da bin ich im Moment echt oft, und der Aufzug ist kaputt, hatte ich diese Woche erst, dann stehe ich da blöd wie der Ochs vom Berg. Das ist jetzt für mich ehrlicherweise ja nur ein vorübergehendes Problem, aber für Menschen mit Behinderung sind Aufzüge im ganzen Leben viel mehr, also quasi lebensnotwendig. Das ist für diese Menschen das Tor zur Welt.
Ja, und wir gucken jetzt mal auf einen besonders krassen Fall, der uns wirklich berührt hat in der Redaktion. In Leipzig gibt es ein Mehrfamilienhaus und da ist seit mehreren Monaten der Fahrstuhl kaputt. Und das führt dazu, dass einige Bewohner, man muss es wirklich so sagen, gefangen sind in den eigenen vier Wänden, so wie der Mann von Elke Meyer.
Mein Mann kann seit 5 Monaten das Haus nicht mehr verlassen. Wir können nirgendwo mehr irgendwo auf die Straße gehen, man kann nicht einkaufen gehen, man kann keine Freunde besuchen, weil er mit den Rollstühlen nicht die Treppen runterkommt.
Ja, jetzt kann man sagen, okay, sowas passiert, Fahrstühle geben eben mal kaputt. Aber wenn der Aufzug dann monatelang nicht repariert wird, dann ist es für Menschen mit zum Beispiel einer Gehbehinderung eben nicht nur ein Luxusproblem. Einkaufen zum Arzt, am gesellschaftlichen Leben teilhaben, haben wir gerade gehört. Das geht dann für diese Leute eben nur mit einem funktionierenden Aufzug. Der Hausarzt, der macht vielleicht noch Hausbesuche, aber der Facharzt, wo die Menschen hin müssen, der kommt eben nicht nach Hause.
Ja, oder wenn man an Briefe, Pakete, Lieferservice denkt, gerade in einem Hochhaus, da kommen die nicht unbedingt bis ganz nach oben. In Kiel gab es vor 2 Wochen den Fall, dass ein Vater seine schwerbehinderte Tochter 10 Tage lang die Treppe rauf und runter tragen musste, weil der Aufzug so lange nicht repariert wurde. Und ich weiß auch von mir hier in Berlin, in einem Haus war 2 Jahre lang der Fahrstuhl kaputt. Und solche Geschichten gibt es wirklich zuhauf in Deutschland. Das haben wir bei unserer Recherche auch gemerkt.
Ja, unser Kollege Julius hat uns gestern zum Beispiel auch erzählt, dass es in dem Haus, wo er wohnt, in der 2. Etage ein Dialysezentrum gibt. Und letztens, als der Aufzug mal kaputt war, sind die Patienten da auch von extra angestellten Leuten die Treppe rauf und runter getragen worden, teilweise sogar auf Sackkarren. Weil es ist ja so, dass viele Arztpraxen in mehrstöckigen Gebäuden untergebracht sind.
Ja, klar. Elke Meyer aus Leipzig, die wir eben schon gehört haben, die merkt jetzt auch vor allem bei ihrem Mann, was das mit ihm macht.
Er ist schon ganz schön depressiv seit Dezember, weil er ja nur immer in der Wohnung ist. Er hat sehr schlechten Antrieb, dass man ihn mal motiviert, so irgendwas zu machen. Es wird nicht besser, sondern es wird immer schlimmer, wie ich die Meinung habe.
Man merkt richtig, wie sie das mitnimmt. Das ist echt hart, auch unmenschlich irgendwie. Also ich meine, okay, der Vermieter hat jetzt gesagt, er erlässt 20% der Miete, weil der Aufzug kaputt ist. Aber damit kommt natürlich trotzdem niemand im Rollstuhl alleine eine Treppe runter. Eigentlich werden ja auch Fahrstühle in Deutschland einmal im Jahr TÜV geprüft, aber die gehen natürlich trotzdem häufig kaputt, weil viele von ihnen einfach schon uralt sind. Bei manchen alten Ersatzteilen dauert es eben länger, bis die dann erstmal rangeschafft wurden und natürlich auch bis du einen Termin hast beim Handwerker, der dir das Ding repariert.
Ja, da kann man echt nur hoffen, dass der Aufzug bei Elke und ihrem Mann dann in Leipzig auch bald wieder funktioniert. Ich fühle auf jeden Fall mit den beiden.
Und gestern, da haben wir ja hier über Bargeld und elektronisches Bezahlen gesprochen. Union und SPD wollen ja das elektronische Bezahlen ein bisschen voranbringen. Das soll auch Steuerhinterziehung erschweren. Und wir haben einen Kaffeebesitzer aus Berlin gehört, der meinte ja, mit einer modernen Kasse, da kannst du gar nichts vorbeischleusen am Staat, auch kein Bargeld. Jetzt hat sich aber unser Hörer Dirk gemeldet und er ist Finanzbeamter und war in Niedersachsen im Außendienst für die Kontrollen von Kassen zuständig. Und ja, Dirk hat da aus Erfahrung so seine Zweifel.
Ich muss euch leider sagen, dass es immer noch Leute gibt, die schaffen, das System auszutricksen und dann dementsprechend auch den Fiskus, um seine guten Einnahmen zu bringen. Selbst wenn man eine gute Kasse hat und die angeblich nicht manipulierbar ist, kann der Wirt ja immer noch die Einnahmen nicht eingeben. Das heißt, er kassiert und tippt die Sachen einfach nicht in die Kasse ein.
Und dann hat es sie auch nie gegeben. Danke, genau. Dirk, für diese Inneneinsicht. Wir müssen mal abwarten, was die neue Bundesregierung denn da letztendlich ganz konkret gegen machen will. Es gibt ja noch kein Gesetz. Bis jetzt haben sie sich ja nur auf die Absicht geeinigt.
Genau. Ansonsten haben wir die Absicht, hier morgen wieder zu stehen oder in deinem Fall zu sitzen. Und wir hören uns wieder, wenn ihr mögt. Bis dann.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.